Herzlich willkommen zum Paperwings Podcast, dem Business Interview Podcast mit dem Managementberater Danny Herzog Braune. Danny hilft Führungskräften wirksam und gesund zu führen, als Führungskräftetrainer, Visualisierungsexperte und Resilienzberater.
Also wenn wir auf Island blicken, die haben einfach ein komplett anderes Karenzsystem. Da wird der Mann genauso, jetzt negativ formuliert, in die Mangel genommen, wenn es darum geht, Kinderbetreuung zu übernehmen. Wenn ich es positiv formulieren möchte, dann darf er einfach eine genauso starke Bindung zu seinem Kind aufbauen wie die Frau. Und damit ist in isländischen Firmen eine Frau kein rotes Tuch mehr. Ich sage ja auch, also dass das Gesamtgesellschaftspolitische wird sich nicht von heute auf morgen ändern lassen, auch nicht durch unser Zutun. Aber deine eigene Welt kann sich über Nacht ändern, wenn du weißt, an welchen Stellschrauben du ziehen und drehen musst. Also wir wachsen mit dem auf, dass es essentiell ist, als Frau als schön zu gelten, als hübsch zu gelten.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Paperwings Podcast-Folge. Heute geht es um das Thema, wie viel bin ich wert? Dazu spreche ich mit der Beraterin, Autorin und Unternehmerin Pamela Obermeier. Zur Person. Pamela Obermeier ist Inhaberin dreier erfolgreicher Unternehmerin und versteht sich als Potenzialentwicklerin für ihre Leser, Kunden und ihr Publikum und für das Thema Female Empowerment. Die mehrfache Bestseller-Autorin mit psychologischen, philosophischen und neurolinguistischen Wurzeln ist diplomierte Mentaltrainerin und Expertin für Erfolgsstrategien und Wirkung. Sie hilft Menschen dabei, sabotierende Muster zu erkennen und aufzulösen, sodass sie ihre Potenziale entfalten und infolge ihre Ziele erreichen können. Als Trainerin, Beraterin und Vortragsrednerin unterstützt sie Einzelpersonen wie Unternehmen darin, ihre Erfolgsbilanz durch eine optimierte innere Einstellung und eine ebensolche Außenwirkung zu steigern. Dabei bilden jüngste Ergebnisse aus der Hirnforschung und das Wissen aus der Psychologie die Basis der betreffenden Erfolgsstrategien. Sie hat im Lifestyle-Magazin Woman Balance ihre eigene Kolumne, ist TV-Expertin für Servus TV und auch sonst gern gesehene Interviewpartnerin im österreichischen wie deutschen Medienhäusern wie ORF, Puls 4, RTL, ProSieben, Ö1, Ö3, Radio Wien, Die Welt, Kurier, Salzburger Nachrichten, Trend und viele, viele mehr. Heute möchte ich mit ihr über ihr Buch sprechen, Wie viel bin ich wert? Vom Selbstzweifel zum Selbstwertgefühl, Karriereaufstieg durch Frauenpower. Frauen schätzen ihre Fähigkeiten oft geringer ein als Männer und verkaufen sich damit unter Wert. Doch mit Selbstsabotage, niedrigem Gehalt und Burnout-Gefahr ist jetzt Schluss. Es ist Zeit, Erfolg im Beruf zu haben, mehr Frauen in Führungspositionen zu bringen und mehr Geld zu verdienen. Karrierefrau Pamela Obermeier gibt praktische Tipps für Gehaltsverhandlungen, zur Stärkung des Selbstbewusstseins und für ein positives Mindset. In ihrem Buch »Wie viel bin ich wert?« liefert sie einen umfassenden Ratgeber, um Frauen in ihrer Karriere und persönlichen Entwicklung zu fördern. Sie ist auch bekannt aus vielen zahlreichen anderen Büchern wie Gummibärchen für die Seele, Mystik für Einsteiger und Realisten, Gewinner grübeln nicht, richtiges Denken als Schlüssel zum Erfolg, gut gebrüllt und schon gewonnen, was ihre Stimme über sie verrät und wie sie ihre Kraft wirkungsvoll einsetzen oder alles reine Kopfsache, fünf Phänomene aus der Hirnforschung, mit denen sie alles schaffen, was sie wollen und viele, viele weitere Bücher. Von daher freue ich mich sehr, Sie heute hier begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, liebe Pamela.
Dankeschön, Danny. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
Liebe Pamela, bevor wir beginnen, ich habe ein, zwei Worte in der Einleitung schon zu deiner Person gefunden. Aber wärst du so lieb und würdest dich mit eigenen Worten vorstellen und uns sagen, wie du der Mensch wurdest, der du heute bist?
Wie viel Zeit hast du? Dieser Mensch ist ja schon länger auf der Erde, also da gibt es viel zu erzählen. Ja, also mein Name ist Pamela Obermeier. Ich bin, wie ihr unschwer hören werdet können, Österreicherin, komme ursprünglich aus Salzburg und lebe jetzt in der Nähe von Salzburg im Salzkammergut Mondsee. Kennen vielleicht manche sogar von euch. Ich bin jetzt im 9. Jahr als Unternehmerin, war davor nach dem Studium 15 Jahre lang angestellt, als Journalistin hauptsächlich, Königsdisziplin Fernsehen, wie wir das gerne genannt haben, habe aber trimedial gearbeitet. Das bedeutet also Radio, Fernsehen und Print/online. Habe dann einen Branchenwechsel vollzogen und war Verlagsleiterin eine Weile. Habe übrigens während der Fernsehgeschichte auch mit einer deutschen Produktionsfirma zusammengearbeitet, mit der Filmpool mal eine Weile. Und irgendwann war ich dann so weit, dass ich das, was meine beste Freundin schon lange gesehen hatte, nämlich, dass ich doch eigentlich eine Unternehmerin bin und sie überhaupt nicht versteht, warum ich mich nicht schon längst selbstständig gemacht habe. Irgendwann habe ich das auch kapiert, es hat Klick gemacht und ich habe einfach den Sprung unternommen, bin, wie man so schön sagt, ins kalte Wasser. Und ja, es ist mit Höhen und Tiefen gelungen. Das, womit ich mich zunächst selbstständig gemacht hatte, war meine Textagentur Textsicher, weil das naheliegend war. Also ich war von jeher Rechtschreibprofi, immer schon ein Textprofi, Schreibtalent, wie man so schön sagt. Habe eben in der journalistischen Zeit da auch viele Erfahrungen gesammelt und als Verlagsleiterin und als Lektorin und Ghostwriterin etc. All dies. Das heißt, bei meiner Textagentur bekommt man nach wie vor nur jetzt immer seltener von mir persönlich, sondern eher von meinem Team, alles, was man benötigt, um mit den Texten, die man nach außen trägt, zu glänzen. Weil, wie soll ich sagen, also es lässt sich ja inhaltliche Kompetenz sehr schwer transportieren, wenn die sprachliche Kompetenz fehlt. Wenn ich mich nicht artikulieren kann und das vor allem schriftlich dann auch noch mit Rechtschreibfehlern und Satzzeichenfehlern und typografischen Fehlern einhergeht, wenn die einfach in eine Übermacht geraten, dann lenkt uns das beim Lesen vom Inhalt ab. Und das will man ja nicht, schon gar nicht, wenn man jetzt irgendwie in der Öffentlichkeit steht oder eben selbstständig ist. Und da stehen wir mit Rat und Tat zur Seite, mit Proofreading, mit Lektorat, mit Texterstellung, mit Korrektorat, aber auch mit Copywriting. Das allerdings mache ich selbst, denn das ist eine eigene Disziplin. Und es folgte dann die Ghostwriting-Agentur, die Buchmacherinnen. Das war eine Idee, die entstand, als ich einfach zu viele Anfragen bekam, als dass ich die noch alle selber hätte annehmen und abarbeiten hätte können. Durch meinen Status als mehrfache Bestseller-Autorin bin ich dann natürlich auch hochpreisig geworden. Das heißt, das hat auch nicht mehr zu jedem Budget gepasst. Und dann habe ich die Idee gehabt, das ist doch irgendwie traurig, wenn ich die potenzielle Kundschaft wegschicken muss, unverrichteter Dinge. Ich bringe doch Ghostwriter, Ghostwriterinnen und meine Kundschaft zusammen, immer aufs Budget ausgerichtet. Das war dann eine sehr, sehr gute Idee, wie sich im Nachhinein herausgestellt hat, weil ich damit halt helfen kann, Bücher auf die Welt zu bringen, die es ansonsten nicht gäbe oder nicht in dieser Qualität gäbe. Und durch meine Themen, mit denen ich dann back to the roots gegangen bin, also ich habe deutsche Philologie im Hauptfach studiert seinerzeit und im Nebenfach ein sogenanntes Fächerbündel, wo Philosophie und Psychologie sehr stark vertreten waren, habe auch früh im Leben den NLP-Master gemacht. Ich weiß, NLP ist verschrien, das liegt aber nicht an der Methode, sondern an den Menschen, die sie vielfach negativ eingesetzt haben. Bin inzwischen auch diplomierte, zertifizierte Mentaltrainerin. Das heißt, durch meine Bücher, in denen ich mich dann immer mehr mit Erfolgsstrategien beschäftigt habe, mit Hirnforschung auch, eben mit mentaler Arbeit, kam dann das andere, was jetzt eigentlich meine vorherrschende Arbeit ausmacht. Ich bin inzwischen als Trainerin und als Speakerin vielfach im Einsatz, habe auch seit kurzem einen eigenen Podcast, da darf ich mir dich als Vorbild nehmen, stecke ich noch in den Kinderschuhen und werde gerne als Expertin herangezogen, bin beispielsweise auf Servus TV in einer Sendung einmal monatlich als Expertin für mentale Kniffe und für Erfolgsstrategien zu sehen und zu hören, habe eine eigene Kolumne zu Erfolgsstrategien in einem Lifestyle-Magazin, das hieß ursprünglich Lust aufs Leben und seit, ich glaube, gut einem Jahr jetzt Woman Balance. Stehe gern auf der Bühne, stehe gern in Firmen als Inhouse-Trainerin und da gibt's jetzt wirklich einen großen Bereich, den ich abdecke, wobei der gemeinsame Nenner immer die Erfolgsstrategien in Kombination mit der Kommunikation sind, weil kann ich nicht kommunizieren, ist es auch schwierig, erfolgreich zu werden, um das jetzt abzukürzen. Aber da bin ich beispielsweise im Einsatz gemeinsam mit meiner OG-Kollegin, also wir haben Premium Talk, die Akademie des Auftritts, auch gegründet vor mittlerweile, glaube ich, gut 3 Jahren und gehen da in Firmen, in Redaktionen, schulen da Vorstände in Bezug auf Medientraining. auf Auftrittstraining und jetzt auch seit einer Weile Moderationstraining, also für angehende Moderatoren oder für solche, die gerade erst beginnen. Das mache ich zu zweit und den Rest stemme ich tatsächlich nach wie vor als One-Woman-Show. Also da mache ich Trainings zum Thema Copywriting, professionelles Texten, ab und zu immer noch Rechtschreibtrainings, Gender-Trainings werden immer beliebter und wichtiger, weil sich da die Leute überfordert fühlen. Dann habe ich noch ein eigenes Beistrich, also Kommatraining. All das, um eben perfektioniert mit der Sprache umgehen zu können. Und andererseits Kommunikationstrainings, Mindset-Trainings, also mein Lieblingstraining, das von Firmen gerade am häufigsten gebucht wird, heißt Kommunikation, Mindset und Auftritt nach außen. Das ist ein Ganztagstraining, wo man in einem Tag wirklich das meiste abgrasen kann, was notwendig ist, um da gut dazustehen. Also unterm Strich, darum habe ich mich auch die Potenzialentwicklerin genannt und so positioniert, helfe ich dabei, Firmen und auch Einzelunternehmern und Unternehmerinnen ihr Potenzial zu, bei manchen ist es noch notwendig, es tatsächlich erst zu entdecken. Also bei denen, die auch noch angestellt sind und sich gerne verändern wollen, bei den meisten einfach nur es zu entwickeln. So, wie lange hat dieser Monolog jetzt schon gedauert?
7 Minuten 35.
Ja, und ich habe noch längst nicht alles erzählt. Liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank für eure Geduld. Schon jetzt zu Beginn totgequasselt.
Nein, vielen Dank für die Vorstellung und auch für dein Portfolio. Ist vielleicht auch ganz gut, dass wir so ein bisschen die Fokussierung jetzt beschreiben. Ich habe ja im Intro schon gesagt, welche Bücher du alles rausgebracht hast. Mhm. Und ihr habt schon gesehen, Pamela ist da sehr vielseitig aufgestellt. Und sie hat auch gesagt, was so ein bisschen ihr Schwerpunkt ist. Ich sag mal, wenn ich jetzt so gucke, wer in letzter Zeit die Gästinnen waren beim Paperwings Podcast, würde ich mal sagen, ich habe gerade die Frauenwochen, weil ich jetzt sehr viele Powerfrauen hatte. Und da will ich quasi mit dir den Bogen nicht schließen, sondern fortsetzen. Denn wird heute gern mit dir über dein Buch sprechen, beim Goldeck Verlag erschienen. Wie viel bin ich wert? Das einzige Buch, das Frauen dazu bringt, über Nacht mehr Geld zu verdienen. Ich hatte letztens Dr. Carmen Meyer-Helg hier, die quasi Mami Goes Millionär.
Ja, wir haben uns kennengelernt sogar kürzlich in München beim Female Future Festival. Da waren wir beide als Speakerinnen, haben wir uns am Büchertisch getroffen, weil wir beide unsere neuesten Bücherbabys quasi besuchen wollten, haben gleich ein nettes Foto gemacht und in Bregenz haben wir einander dann wieder getroffen. War eine sehr nette Begegnung jeweils.
Ja, sehr schön. Dann ist der inhaltliche Bogen nämlich auch schön geschlossen, denn einmal ging es ja bei ihr darum, wie man quasi finanziell ein bisschen selbstständig und freier wird und wie sie das Ganze geschafft hat. Und bei dir geht es quasi auch so ein bisschen, die Überschrift ist erstmal auch so ein bisschen monetär, aber darum geht es ja gar nicht im Kern, wie viel bin ich wert? Es geht so um Selbstvertrauen, es geht um Frauen zu finden, wie kommen die zu ihrem gerechtfertigten Marktwert, sage ich mal ein bisschen, oder ich lasse es dich lieber formulieren. Was würdest du sagen, für wen ist das Buch gedacht und was ist die Zielgruppe?
Also um den Bogen zu schließen zu dem, was du gerade gesagt hast, wäre dann mein Buch vermutlich die Basis für Mami Goes Millionär. Denn wenn ich weiß, was ich wert bin und dadurch halt an Mut auch zulege und an einem Selbstwertgefühl, das dann hoffentlich unerschütterlich ist, dann kann ich mich auch mit Aktien etc. befassen und tue mir wesentlich leichter. Also ich bin da möglicherweise das Sprungbrett zu diesem anderen Buch. Mir geht es augenscheinlich schon auch darum, dass Frauen nach wie vor zu wenig verdienen, ja, also dass ich einfach immer wieder Kundinnen bei mir hatte und auch noch habe, die mir schildern, dass der Preis, sich selbstständig gemacht zu haben, weil das ist oftmals die Nummer, dass Frauen nach einer Lebenskrise, oftmals nach der klassischen Midlife-Crisis oder wenn die Kinder dann fertig erzogen und gesund ins Leben entlassen wurden, dass die dann irgendwie so eine Sinnkrise haben und der Welt nochmal den Haxen ausreißen wollen, wie man bei uns in Österreich so schön sagt, die landen dann oftmals bei mir und dass der Preis eben für dieses ich verwirkliche mich jetzt selbst und ich bin jetzt sinnstiftend unterwegs, oftmals ein echt miserabler Kontostand ist. Und solange diese Frauen in einer funktionierenden Partnerschaft sind, sind sie ja abgesichert. Aber oftmals zerbricht dann auch eine Ehe oder eine Beziehung, auch unter Umständen, weil die Frauen sich so verändern, so an Selbstwert zulegen, dass der jeweilige Mann dann nicht mehr mitkommt oder das Gefühl hat, die Frau hat sich so verändert, das ist nicht mehr die, in die er sich einst verliebt hat. Also das kann natürlich unter Umständen auch ein Nebeneffekt sein. Da ist halt dann die Frage, habe ich vor dem so Angst, dass ich lieber klein bleibe, ja, und lieber halt mein altes Ich behalte, oder gehe ich dieses Risiko ein in der Hoffnung, dass der Mann mitwächst? Das gibt's ja auch in den meisten Fällen. Wächst der Mann ja mit und freut sich ja, dass die Frau sich entwickelt. Aber wenn eine solche Partnerschaft dann in die Brüche geht, stehen diese Frauen oftmals dann wirklich mit nichts da oder mit sehr wenig da. Und wir wissen ja auch aus der Statistik, dass die Altersarmut in Deutschland und in Österreich ja immer gefährlicher wird, sage ich mal, und ein immer realeres Problem, und das auch hauptsächlich oder vielfach Frauen trifft und betrifft. Und darum geht es mir natürlich unterm Strich schon auch darum, dass die Frauen mehr verdienen. Aber ich habe halt hingeschaut, wo kommt es denn her, dass es nicht so ist, weil ich der Meinung bin, dass es einfacher ist, eine Sachlage, einen Umstand zu verändern, wenn man vorher mal begriffen hat, wo er herkommt. Ja, das ist sicher jetzt die psychologische Herangehensweise halt. Also ich bin jetzt keine, die ewig in der Vergangenheit kramen würde. Deswegen wäre Psychoanalyse jetzt nicht die erste Wahl, die ich treffen würde, wenn es um Psychotherapie gehen würde. Sondern mir geht schon darum, dann im Hier und Jetzt zu sein und am Verhalten und am Mindset zu arbeiten, damit man möglichst schnell da rauskommt. Aber ich glaube, dass es wichtig ist, zu wissen, da kommt's her. Und da kommt halt auch die Journalistin in mir durch, die sowieso jedes Glas gern hochhebt, um zu schauen, was sich darunter befindet, wenn es nicht eindeutig sichtbar ist. Ja, und darum richtet sich mein neues Buch, Wie viel bin ich wert, vorrangig an Frauen, die das Gefühl haben, da wäre noch Luft nach oben mit dem Gehalt oder mit den Preisen, mit dem Kontostand, und die aber auch spüren, es könnte unter Umständen auch was mit dem Selbstwert zu tun haben, dass der zu wenig stark ausgeprägt ist. Und es richtet sich tatsächlich auch an Männer, also jetzt während man es liest vermutlich nicht, weil ich ja explizit die Frauen anspreche, aber ich habe jetzt schon Feedback bekommen vom einen oder anderen Mann. Der eine hat mich wissen lassen, dass er jetzt, wo er das Buch gelesen hat, seine Mitarbeiterinnen wesentlich besser versteht. Und das ist ja, das ist ja Bombe, ja. Also mehr kann ich mir ja eigentlich gar nicht wünschen als Autorin, als dass ein Buch, das an Frauen gerichtet ist, Männer dazu bringt, über den Tellerrand zu blicken und mehr Verständnis zu haben. Und von einem anderen habe ich gehört, dass er seine Partnerin jetzt besser versteht und folglich auch besser stützen und unterstützen kann. Also in erster Linie richtet sich's an Frauen, und da würde ich wirklich sagen, von 18 bis, ja, ich habe auch von einer 70-Jährigen schon Feedback bekommen, dass sie jetzt natürlich nicht mehr im Berufsleben steht und deshalb jetzt nicht die Zielgruppe war, aber dass es für sie immens spannend war, rückblickend ihre eigene Karriere zu betrachten und dass sie da halt jetzt wirklich noch so Aha-Erlebnisse hatte, wo sie sich denkt, what the fuck, so quasi, also das waren jetzt nicht ihre Worte, das sind meine, aber was ist da eigentlich alles abgegangen, was mir so gar nicht bewusst war. Und das ist, was für mich halt auch wichtig war an diesem Buch. Ich möchte, dass das Buch ein Augenöffner ist oder eine Augenöffnerin, damit Frauen einfach erkennen, wo sie noch benachteiligt sind, was natürlich zu einem niedrigeren Selbstwert auch führt über kurz oder lang, um das durchbrechen zu können. Also meine liebe Friseurin hat mir kürzlich gesagt, die hat das Buch im Urlaub gelesen, und als ich beim letzten Mal zur Tür reinkam, hat sie mich angeschaut und hat gesagt, du, ich muss dir nur sagen, seit ich dein Buch gelesen habe, sehe ich die Welt mit anderen Augen. Und wir haben auch viel diskutiert mit meinem Mann und mit meiner erwachsenen Tochter, und also es gibt dann Zündstoff und es macht was mit den Leuten, und das war mir wichtig.
Aber zahlst du jetzt mehr für deine Friseurin? Also die Frage ist ja, du hast ja gesagt, hochpreisiger positionieren, ja,
Ich zahle tatsächlich mehr, aber das war nicht ihre Entscheidung, weil sie ist angestellt, sie ist quasi nicht die Ladenbesitzerin, aber der Chef hat kürzlich ein bisschen angehoben. Also ja, berechtigte Frage.
Was, aber genau, lass uns mal ein bisschen ins Faktische gehen. Mhm. Was ist denn die Realität für Frauen im Business? Was sind so die Hard Facts? Ich finde es ganz schön, du hast ja auch so ein bisschen den Österreich-Fokus. Ja, wie sieht denn die Welt aus? Wie sind denn die Männer-Frauen-Verhältnisse im Business?
Wenn du in mein Buch reingelesen hast, dann weißt du, dass ich Deutschland und Österreich gleich auf bediene im Buch, weil ich ja auch sehr viele deutsche Kunden und Kundinnen habe. Auch immer wieder einige Schweizer, die habe ich mitgenommen, wo es ging. Die fallen manchmal ein bisschen raus in den Statistiken, weil sie ja nicht in der EU sind, wie das Deutschland und Österreich sind. Aber was sich schon durchzieht, ist, dass es sehr ähnlich ist. Also die Realität für Frauen im Business sieht so aus, dass sie in vielen Bereichen gar nicht oder zu wenig vertreten sind, nach wie vor, auch wenn man das nicht glauben möge, trotz Frauenquote etc., dass sie etliche Jobs erst gar nicht bekommen oder und später dann keine Gehaltserhöhung, dass sie als Selbstständige, als Unternehmerinnen oft den Preis gedrückt werden, kann ich selbst ein Liedchen davon trällern, was meine Vergangenheit betrifft, und damit oft zu wenig verdienen, aber eh schon so viel arbeiten, dass sie das Gefühl haben, es geht nicht mehr, und dass sie einfach vielfach übersehen werden, also ohne dass uns das jetzt groß auffallen würde. Und das ist ja das Tragische, weil wir es nun mal so gewohnt sind. Also sie leisten viel und bekommen oft zu wenig Wertschätzung entgegengebracht von der Gesellschaft als Ganzes oder von den betreffenden Personen in der Familie oder in der Firma. Und wenn man sich dann halt ein paar so Fakten und Daten und Zahlen ansieht, dann kommt das alles ja nicht von ungefähr. Also 15 von 195 Staaten weltweit werden von einer Frau geführt, also 15 von 195. Der Umkehrschluss bedeutet, der Rest wird also von Männern geführt, und das ist für uns ja immer noch ganz normal. Also da denken wir uns ja eigentlich gar nicht viel. Und zusammengefasst lässt sich halt beobachten, dass Frauen meistens mehr Stress und weniger Zeit für sich haben als vergleichsweise viele Männer, dass sie weniger verdienen, dass sie geringere Einstiegs- und dann auch Aufstiegschancen haben, dass sie ständig beurteilt werden, was ihr Verhalten und vor allem auch ihr Äußeres betrifft, dass sie oft auch traurigerweise gute Miene zum bösen Spiel machen müssen, wenn es um Sexismus geht, weil da ist man ja dann gleich verklemmt, wenn man da jetzt nicht drüber lachen kann, oder wenn es schon in Richtung sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz geht, dann ist die Alte ja auch einfach nur Brüde und muss mal wieder so richtig rangenommen werden. Also da gibt's ja immer noch wirklich eine Schieflage, die zu beobachten ist. Also die MeToo-Debatte hat das ja mal sichtbar gemacht und thematisiert, aber das ist ja längst noch nicht ausgemerzt. Ja, und dass sie halt in der Gesellschaft durch die Bank unterrepräsentiert sind. Also in der Politik, Bürgermeisterposten in Deutschland sind zu 91% in Männerhand. Zu 91%, ja. In der Wissenschaft, Professuren an deutschen Hochschulen sind zu 75% an Männer vergeben. Auch wenn man sich anschaut, wie viele aber studieren, dann sind das meistens mehr Frauen als Männer. Aber wenn es dann darum geht, an der Uni auch einen Job zu bekommen und vor allem halt eine Professur, sind es wieder die Männer, die Nase vorn haben. In der Wirtschaft, in den Medien, 75% der Experten, die wir hören im Radio, die wir sehen und hören im Fernsehen, von denen wir lesen in Print und Online, sind Männer. Also dabei bin ich mit meiner Funktion bei Servus TV wirklich eher die Ausnahme, und da haben die wirklich schon einen modernen feministischen Zugang, dass sie mich da quasi haben wollten. Und ja, in den Bereichen, in denen sie die Mehrheit ausmachen, schaut das dann aber so aus, dass sie an der Spitze wieder nicht anzutreffen sind. Also Stichwort Pflege. Wir wissen ja, dass die Pflege weitgehend in Frauenhand liegt. Wir haben alle in der Corona-Pandemie gemerkt, wie das System erhaltend ist, also wie es essentiell ist. Und wenn man sich dann aber anschaut, wer halt wieder die Großverdiener sind in der Pflege, dann sind das wiederum die Männer. Ja, also da könnte man ein ganzes Buch drüber schreiben, wenn ich das nicht schon gemacht hätte. 300 Seiten sind es ja geworden, inklusive Transformationsprogramm allerdings. Aber ja, da ist einfach noch immer viel in der Schieflage. Und vieles davon ist uns gar nicht so bewusst, sondern akzeptieren wir irgendwie.
Aber was glaubst du, was sind die Ursachen dafür, dass das so ist und dass sich das noch nicht schneller verändert hat? Die Frage der Gleichberechtigung gibt es schon länger, die Frauenfrage. Warum sind wir da nicht schon weiter?
Ja, also das hat natürlich schon mit unserer Politik jeweils zu tun, also sowohl in Deutschland als auch in Österreich, denn wir sehen ja, dass es in nordischen Ländern anders geht. Also wenn wir auf Island blicken, die haben einfach ein komplett anderes Karenzsystem. Da wird der Mann genauso, jetzt negativ formuliert, in die Mangel genommen, wenn es darum geht, Kinderbetreuung zu übernehmen. Wenn ich es positiv formulieren möchte, dann darf er einfach eine genauso starke Bindung zu seinem Kind aufbauen wie die Frau. Und damit ist in isländischen Firmen eine Frau kein rotes Tuch mehr. Also bei uns ist ja oftmals so, dass halt die Personaler dann sagen, naja, aber die ist jetzt im Alter von leider ja 19 bis 50, die könnte uns ja wegbrechen, wenn sie dann schwanger wäre. Und viele Frauen kommen ja dann aus der ersten Karenz gar nicht wirklich zurück, weil sie gleich das zweite Kind nachschießen und dann fällt uns die ganz lange aus. Oder die hat schon Kinder und dann kann man ihr keine Führungsposition zutrauen, weil ja im Ernstfall natürlich das Kind vorgeht und dann geht die im Pflegeurlaub und dann fällt die dauernd aus. Und damit haben natürlich nachvollziehbarerweise, wenn man jetzt einfach auch die Unternehmer versuchen will zu verstehen, das ist ja nicht immer eine böse Absicht dahinter, haben dann eine Scheu, Frauen einzustellen. Ja, und dann nimmt man vielleicht lieber den Mann, der minimal sogar weniger gut qualifiziert ist, aber der ist wahrscheinlich die sicherere Arbeitskraft. Und das ist halt in Island kein Problem, weil wenn man weiß, dass wenn ein Paar einen Kinderwunsch hat und sich der erfüllt, dass dann beide für die gleiche Zeitspanne wegfallen, dann gibt's keinen Unterschied mehr, ja. Also das ist einfach wirklich was, wo man den Ball an die Politik zurückwerfen muss. Was aber halt auch ganz schwierig ist, weil ja auch wiederum nicht jede Frau das möchte. Also viele Frauen möchten sich ja das unter Anführungszeichen nicht nehmen lassen, die ersten Jahre beim Kind zu sein oder trauen das dem Mann gar nicht zu oder der Mann will das einfach nicht machen, ja, weil wir halt noch sehr stark verhaftet sind in den klassischen stereotypischen Rollenbildern, die halt schon sehr alt sind und weil halt ein Teil von uns da offensichtlich auch nicht raus will. Und darum nehme ich da jetzt die Politik wieder ein bisschen in Schutz, ist es vermutlich auch gar nicht so einfach, das anders zu machen, aber wir sehen halt in nordischen Ländern, dass die Kinderbetreuungsstellen ganz anders ausgebaut sind. Also, dass da Frauen einfach die Möglichkeit haben, relativ schnell nach der Entbindung, nachdem ein Kind zur Welt gekommen ist, wieder in den Arbeitsprozess einzusteigen, weil es da in den Firmen Kindergruppen gibt, Kindergärten gibt, weil das einfach besser organisiert ist als bei uns.
Da würde ich mal ganz kurz reingehen, weil ich da, glaube ich, gerade ein bisschen dystopisch bin, denn ich glaube, wenn wir uns jetzt die gesamtgesellschaftliche Entwicklung, das heißt auch, wenn wir politisch emanzipierter und gleichberechtigter werden, wird uns, glaube ich, die Demografie da nochmal ein viel heftigeres Bein stellen, weil Kindererziehung ist ja nun mal eines der schlecht bezahltesten. KinderpflegerInnen werden sehr schlecht bezahlt, gleichzeitig werden es immer weniger geben, das heißt, die Kinderbetreuung wird immer schwieriger überhaupt zu gewährleisten von den Kommunen. Das heißt, es wird ja vermutlich noch mehr wieder in die Familien zurückfallen. Wie siehst du das?
Ja, ich fürchte, dass du da recht haben wirst. Und weil wir ja auch einfach viele, viele Neobürger und Bürgerinnen haben, die ja sowieso ein anderes Modell leben, die mit einem anderen Mentalitäts- und Religionshintergrund zu uns stoßen und wo das noch viel klarer getrennt und geregelt ist und die Frauen ja gar nicht arbeiten dürfen vielfach, sondern es einfach ganz klar ist, die Frau ist bei den Kindern und der Mann arbeitet. Das wird ja auch was mit der Gesamtgesellschaft machen, logischerweise. Also ich fürchte, dass du recht haben könntest. Und darum ist es mir so wichtig, dass all jene Frauen, die das anders leben wollen, die Möglichkeit haben, bei sich selbst im Kleinen anzusetzen und das in ihrer kleinen Welt dennoch zu verändern. Und das war ja auch quasi so die Intention meines Buchs. Ich sage ja auch, also dass das Gesamtgesellschaftspolitische wird sich nicht von heute auf morgen ändern lassen, auch nicht durch unser Zutun. Aber deine eigene Welt kann sich über Nacht ändern, wenn du weißt, an welchen Stellschrauben zu ziehen und drehen musst.
Super, danke da für die Klarstellung. Du sprichst auch in deinem Buch von einer Klischee-Windmühle. Was verbirgt sich dahinter?
Naja, Frauen gelten ja oft als zu emotional, als zu soft, als zu verständnisvoll, dann auch anderen Kollegen, Mitarbeitern gegenüber und deshalb als nicht geeignet für Führungsrollen, für Führungspositionen beispielsweise, weil sie, jetzt provokant gesagt, einfach zu weiblich sind. Ja. Gleichzeitig will man uns aber immer noch vorschreiben, wie wir uns anzuziehen haben und legt uns auch vielfach eben Eigenschaften negativ aus, die bei Männern als positiv gelten und bei Frauen eben nicht. Also wenn ein Mann Karriere machen will, dann ist er zielstrebig, dann ist er ehrgeizig, dann ist das mitunter immer was Positives. Wenn eine Frau Karriere machen will und bei Gott, sie hat Kinder, dann ist sie relativ schnell die Rabenmutter. Da habe ich übrigens letztens eine interessante Begegnung gehabt. Ich springe kurz, Klammer auf. Ich hatte einen Vortrag gehalten in Wien beim Führungskräfteforum und da kam dann danach eine Frau auf mich zu, die auch mein Buch beim Büchertisch sich geholt hat und signiert haben wollte und die, das ist eine Dänin, die der Liebe wegen nach Österreich geheiratet hat und gegangen ist und die hat mir dann erzählt, dass sie total schockiert war, wie das bei uns alles anders läuft, weil das Wort Rabenmutter, das gibt's im Dänischen gar nicht, hat sie mir erzählt, also dieses Vokabel gibt's gar nicht und wie sie halt dann bei uns auch, sie lebt auch nicht jetzt in der Großstadt Wien, sondern ein bisschen außerhalb am Land und dass sie im Kindergarten die Einzige war, die eine Nachmittagsbetreuung haben wollte für ihr Kind und dann galt sie eben gleich als Rabenmutter und so hat sie dann diesen Begriff auch kennengelernt und hat eben erzählt, sie ist oftmals noch fassungslos, weil es in Dänemark einfach so anders ist. Und das hat wieder das bestätigt, was ich von einer Freundin weiß, die nach Dänemark geheiratet hat. Also die ist den anderen Weg gegangen auch, eben der Liebe wegen. Und da haben wir gedacht, ja, das ist schon spannend. Ja. Es ist, wie wir es gewohnt sind, so ist es für uns normal und dann wird halt das andere relativ schnell mal bewertet. Und Klammer zu machen, wieder zurück zu meinem Gedankengang vorhin. Und wenn eine Frau sich jetzt durchsetzen will, dann gilt sie sehr oft als kaltherzig oder als kaltschnäuzig. Oder das sehen wir ja auch dann bei sehr erfolgreichen Frauen in Führungspositionen in der Wirtschaft oder auch in der Politik. Was wird den Politikern, Politikerinnen dann immer vorgeworfen? Na, die ist jetzt so ein richtiges Mannsweib geworden und so. Und ich denke mir, ja, wahrscheinlich überlegt sie anders nicht in dieser Position, ja, weil unsere Politik einfach immer noch sehr männlich ist unsere ganze, also wir leben in einem Patriarchat, das kann man ja jetzt nicht wegleugnen. Und dadurch ist in unserer Gesellschaft ja das Männliche vielfach einfach auch, dass das als wertvoller, als wichtiger oder als richtiger gilt. Beispielsweise, ja, Aristoteles hat ja damals schon den männlichen Körper als die Norm genannt und den weiblichen Körper als die Abweichung der Norm. Und in vielen Köpfen ist das halt bis heute noch so oder in Abwandlung geblieben. Und wir stehen deshalb auch halt auch dauernd unter Bewertung und sind halt irgendwie nie gut genug oder richtig. Ja, also Frauen sind immer entweder zu dick oder zu dünn. Wenn sie jetzt zu dick sind, dann haben sie keine Selbstdisziplin. Wenn sie jetzt zu dünn sind, dann haben sie sicher eine Essstörung. Wenn sie jetzt zu stark geschminkt oder also stark geschminkt sind, dann ist das eine Tussi. Und wenn sie gar nicht geschminkt ist, dann könnte sie aber schon ein bisschen gepflegter sein und mehr aus sich machen. Und wenn sie jetzt sich kein Blatt vor den Mund nimmt und laut ist, dann ist sie schon ein bisschen anstrengend. Und wenn sie jetzt sehr leise und zurückhaltend ist und einen sehr leichten Händedruck hat, dann ist sie halt aber schon ein graues Mäuschen und könnte ein bisschen mehr aus sich herauskommen. Also es wird ja über Männer im Vergleich nicht ganz so viel und so schnell und so hart geurteilt wie über Frauen. Das sieht man ja auch unter den Speakern und Speakerinnen. Wenn da eine Frau die Bühne betritt, dann wird die ja relativ schnell mal abgecheckt. Ist sie jetzt zu sexy gekleidet? Ist sie jetzt von ihrem Blickkontakt her zu flirty? Wenn nicht, dann ist sie wieder unterkühlt. So viele Fehler kann ein Mann ja eigentlich gar nicht machen. Ja? Der stellt sich auf die
Aber
Bühne.
Aber ich hake da mal böse ein, ja? Weil ich glaube, diese Attribution, die erfolgt gar nicht durch Männer so stark, sondern ich habe das Gefühl, dass die gegenseitige kritische Bewertung oft von anderen Frauen kommt und gar nicht von den Männern.
Da hast
also
du recht.
Diesen Locker-Room-Talk, den man Männern dann unterstellt, der ist nicht so, wie du es gerade gesagt hast. Das heißt, die Zitate habe ich noch nie von Männern so stark gehört, in dem Maße.
Ja.
Aber wenn ich Frauen zuhöre, wenn die neben der Bühne stehen, die sind einfach viel schärfer.
Du hast leider recht. Ja, also du rennst offene Türen bei mir ein, das beschreibe ich auch im Buch. Ich habe nämlich versucht, rauszufinden, wo das herkommt. Ja, also warum sind denn viele Frauen stutenbissig? Warum versuchen die denn einander auszustechen? Ja, weil es meistens nur eine geben darf, weil es meistens nur einen Platz gibt für eine Frau. Ja, Caroline Kebekus hat da ein sehr amüsantes Buch geschrieben, aber mit einer wichtigen Message. Das heißt auch, es darf nur eine geben. Und da erzählt sie aus ihren Comedian-Anfängen, wie da bei den Mixed-Shows immer nur ein Platz für eine Frau war. Und wenn sie dann angerufen hat, um sich zu bewerben, hat es geheißen, wir haben aber schon eine Frau. Auf 15 Männer, ja. Und natürlich, wenn du jetzt, das fängt ja schon in den Märchen an. Ja, also in den Märchen erfahren wir ja als kleine Kinder, als kleine Mädchen, dass es essentiell ist, schön zu sein, möglichst die Schönste, damit heben wir uns ja schon von den anderen ab, weil, was passiert? Die Schönste bekommt den Prinzen. Und das ist ja das erklärte Ziel. Also viele Prinzessinnen sind ja quasi in ihrem Überleben von Männern abhängig, wie das ja früher bei Frauen tatsächlich auch der Fall war. In Märchen wird es halt dann so geschildert, dass ein Schneewittchen oder ein Dornröschen aus dem Koma gar nicht mehr aufwachen hätten können, wenn sie nicht den Kuss der einzig wahren Liebe durch den Prinzen schlechthin bekommen hätten. Und dann wird quasi so schön zu sein, ein Ticket in ein glückliches Leben. Mit dem wachsen wir dann schon so auf. Und dann die alten Kinderbücher, wenn man schaut, oder auch Serien. Da gibt es dann meistens, keine Ahnung, 5 Freunde. Was waren das? 4 Burschen und ein Mädchen plus Hund. Also da gab es gleich viele Hunde wie Mädchen. Und das haben wir halt von Anfang an so gelernt. Es gibt immer nur ein Mädchen, es gibt immer nur eine Frau. Also müssen wir schnell dafür sorgen, dass wir uns mit den Jungs gut stellen, dass wir uns später mit den Männern gut stellen. Und das geht nur, wenn wir die anderen Frauen ausstechen und mit Ellbogentaktik von der Bühne. Da gibt es ja auch die Klischees, dass ja unter Tänzerinnen, der dann oftmals ein Bein gestellt wird, wenn sie auftritt. Das sind ja böse Dinge schon passiert. Aber das ist eben nicht, weil die Frauen jetzt zur Welt kommen und von vornherein einfach egoistische Luder sind und schlechtere Menschen, sondern da hat uns auch ein Gesellschaftssystem, ein Patriarchat dorthin gebracht, das einen Keil zwischen uns getrieben hat, zwischen die Frauen. Ja, ich muss jetzt ganz ganz wichtig und explizit und laut etwas sagen, damit das nicht missverstanden werden kann. Ich bin nicht gegen Männer. Ich bin nur für Frauen, ja. Also einige der wichtigsten Menschen in meinem Leben sind ja Männer. Mein Vater, mein Großvater, der, by the way, heuer 100 wird, wenn es sein darf. Mein Partner, mein Stiefvater, Freunde, mein Onkel. Ich hatte ganz wichtige, auch im beruflichen Leben, schon in der Schule und im Studium, männliche Mentoren, die mich unterstützt haben, denen ich wichtig war, die mich gesehen haben. Also Männer sind ja total wichtig für uns Frauen. Frauen sind eben auch total wichtig für uns Männer. Und ich will ja jetzt nicht vom Patriarchat ins Matriarchat kippen, sondern ich möchte, dass wir, und ich möchte auch nicht, das ist auch wichtig zu sagen, damit man mir das nicht falsch auslegen kann, ich möchte auch nicht, dass wir gleicher als gleich werden. Ja, ich finde das gut, dass Männer anders sind als Frauen. Ich hätte nur gerne, dass wir gleichgestellt und gleichberechtigt sind. Und dass wir dann in einem, auf Augenhöhe, miteinander das Beste aus unserer Welt machen. Denn wenn immer nur die männlichen Eigenschaften als wertvoll gelten, dann geraten die weiblichen immer mehr in Vergessenheit und in den Hintergrund und dann gibt's eine Schieflage. Sonst hätten wir ja auch nicht all das Wissen über Yin und Yang, ja, und dass das Ganze ja sich ergänzen soll und dass ja auch Männer weibliche Eigenschaften haben und die bitte haben sollen dürfen und dass das dann nicht eben als unmännlich gilt, wenn ein Mann jetzt einen Kinderwagen schiebt oder wenn ein Mann weint, ja, also es haben ja die Männer in unserer Gesellschaft nicht einfacher als wir Frauen. Ja, an die wird ja auch eine Erwartungshaltung herangetragen, die ja kaum zu erfüllen ist die ganze Zeit. Ja, der Mann soll ja immer der Starke sein und der Mann soll ja für die Frau dann auch sorgen etc. Das ist ja auch eine Bürde. Also ich finde ja nicht, dass die einfacher haben. Ich befürchte ja, dass es im Patriarchat einfach insgesamt eher viele Verlierer gibt und wenige Gewinner. Aber was mein Thema betrifft, das mir ja auch in den Schoß gefallen ist, also ich bin ja nicht irgendwann aufgewacht und habe mir gedacht, oh, jetzt möchte ich das Sprachrohr für die Frauen werden, sondern das waren ja meine Erfahrungswerte. Das war ja, dass ich, bis heute habe ich ja 50-50 Männer wie Frauen als Kunden und habe irgendwann festgestellt, die Frauen haben alle das gleiche Problem. Wenn ich tiefer grabe, manchmal in der ersten Sitzung, manchmal erst in der fünften, kommen wir alle drauf, dass der Selbstwert ziemlich im Keller ist. Dieses Problem hat es gut wie keiner meiner männlichen Kunden. Die haben andere Themen, ja. Aber das in Kombination mit dem, was ich früher halt auch selbst erlebt habe, war dann der ausschlaggebende Punkt, dass ich mir gedacht habe, okay, ich möchte jetzt Botschafterin für Female Empowerment werden und ich möchte Frauen da einfach helfen, aus meinen Fehlern zu lernen und vielleicht Fehler auch zu vermeiden, die ich gemacht habe, oder halt einfach ihre innere Stärke zu entdecken. Aber ich sage mit keiner Silbe, dass die Männer an all dem schuld sind. Das sind einige wenige ganz oben, die Länder regieren oder Firmen beherrschen oder umgekehrt.
Du hast das schon eine sehr schöne Überleitung in das nächste Themenfeld gemacht, auf das ich eingehen will, indem du auch in deinem Buch eingehst. Du nennst es da auch das fatale Triumvirat des Selbstwerts, und zwar das Thema Selbstwert. Also ich erlebe es auch in vielen Coachings. Das Thema habe ich wirklich oft nicht bei Männern in der Tiefe und Komplexität des Selbstwerts. Ne? Da gibt es, ich sage mal, realistische Defiziteinschätzungen teilweise, aber das ist nie eine ganzheitliche Selbstkritik. Und bei Frauen erlebe ich das schon so, dass man von einem Bereich gleich auf ganz viele schlägt, das überträgt und sein Gesamtselbstwert dann in Frage stellt und nicht nur ein isoliertes Phänomen, wie der Mann sagt, oh, jetzt habe ich auch ein paar Kilo zu viel, jetzt gehe ich mir in eine Muckibude, sondern also der kann das sehr isoliert betrachten, das Thema. Und bei Frauen hat das gleich so eine Kette. Wo glaubst du, woher kommt das und wie kann man dem entgegnen?
Ja, es ist ein wirklich weites Feld und ein spannendes Thema. Also ich habe auch kürzlich, hat mir eine Frau über Instagram geschrieben, dass sie mein Buch gelesen hat und so begeistert ist und das Buch muss unbedingt viral gehen und das hat wirklich gefehlt. Und die hat mir dann in einem Nebensatz erzählt, dass sie sich als Business Coach sehr bewusst einen Mann gesucht hat, weil sie das Gefühl hat, dass wir Frauen eben alle ein Problem mit Geld und mit Erfolg haben. Und das fatale Triumvirat des Selbstwerts habe ich halt diese Kombination aus dem genannt, dass wir, aber um gleich zum Selbstwert zu kommen, den du angesprochen hast, ich glaube, es liegt daran, dass wir den Selbstwert bei uns vielfach von den falschen Dingen abhängig machen, ja, weil wir Frauen das halt aber auch so gelernt haben. Da kann ich jetzt eigentlich wieder die Brücke schlagen zu den Märchen, die ich vorhin schon erwähnt hatte. Also wir wachsen mit dem auf, dass es essentiell ist, als Frau als schön zu gelten, als hübsch zu gelten. Ja, wir waren auch lange Zeit in der Gesellschaft ja nur ein Deko-Objekt, also ein Schmuckstück, aber da haben die Leute jetzt nicht wirklich viel Interesse daran gehabt, was wir denken, fühlen oder zu sagen haben. Ja, wir wissen ja auch inzwischen, rückblickend betrachtet, dass vielfach in der Weltgeschichte, in der Menschheitsgeschichte, sei es jetzt Wissenschaft, sei es jetzt Kunst, Frauen einfach totgeschwiegen wurden und aus den Geschichtsbüchern gestrichen wurden, obwohl die da waren und gewirkt haben. Ja, natürlich waren es prozentuell gesehen weniger als Männer, weil sie viel weniger die Möglichkeit überhaupt hatten. Aber selbst die hat man dann nicht vor den Vorhang geholt. Und wenn heute noch Schülerinnen und Schüler dann die Leseliste haben und da sind vielleicht 3 Bücher oder 5 Bücher von Frauen und kommen auf 95 Büchern von Männern, dann lernen wir ja von klein auf, aha, also die Cleveren sind die Jungs, ja, und die Cleveren sind die Männer. Da gibt's ja sogar eine Studie, die das schön gezeigt hat oder eigentlich eher traurig und tragisch gezeigt hat. Da hat man 5-jährigen Kindern ein Spiel angeboten mit den Worten, das wäre für besonders schlaue Kinder gedacht. Und sowohl die Mädchen als auch die Jungs haben sich auf dieses Spiel gestürzt und hatten Spaß dran, es zu erkunden und es zu spielen. Und dann hat man ein Jahr später nochmal die gleiche Szenerie geschaffen und dann haben sich bei der gleichen Ankündigung die Mädchen von diesem Spiel abgewandt. Was war passiert? Ich sagte, sie waren im Jahr davor 5 Jahre alt. Also waren sie jetzt 6 Jahre alt. Sie waren also schon im Schulsystem angekommen. Und da haben sie relativ schnell gelernt, Cleverness ist nicht das, das Mädchen zugeschrieben wird, sondern das ist ein Attribut, das Jungen zugeschrieben wird, ja. Und das zieht sich dann natürlich durchs ganze Leben ins Erwachsenenleben rein. Und darum trauen sich dann Frauen oftmals nicht, sich auf eine Stelle zu bewerben, die sie interessieren würde. Also um das jetzt ein bisschen plakativ und auch provokant zu machen, aber das hat mir auch ein Freund von mir, der eine große Firma leitet, so bestätigt aus seiner Erfahrung. Also wenn eine Frau eine Stellenausschreibung sieht und was die da gern haben würden, weil die Unternehmen sind ja inzwischen einfach auch so, dass sie die eierlegende Wollmilchsau haben wollen, das teilweise für wenig Geld, das kennen wir ja alle. Und wenn dann die Frau von diesen Bullet Points, die da genannt sind, was sie alles erfüllen soll, wenn die dann 4 von 6 Dingen mitbringt, dann denkt sie sich, ah Mist, diese 2 Sachen kann ich nicht, da brauche ich mich gar nicht bewerben. Da gibt es sicher jemanden, der alles hat. Na, da bewerbe ich mich gleich gar nicht. Ein Mann hat vielleicht von diesen 6 Dingen überhaupt nur 3. Und der denkt sich, ja, ich habe Feuer gemacht, ich bewerbe mich dort, ja. Also die haben einfach, sind durch eine andere Schule gegangen. Und das hat mit dem Patriarchat zu tun, das ich schon vielfach erwähnt habe, aber auch mit der Epigenetik, die wir nicht unterschätzen dürfen. Ja, wir wissen ja inzwischen einfach durch die Epigenetik auch, dass wir Dinge in unseren Zellen gespeichert haben, selbst wenn wir die nicht selbst erlebt haben. Also, dass wir Frauen, wenn wir in der Nacht durch eine dunkle Unterführung gehen oder in eine dunkle Gasse müssen, weil wir da wohnen, dass wir da meistens irgendetwas in der Hand haben, was wir uns einbilden, im Notfall als Waffe verwenden zu können. Also der Schlüsselbund ist ein beliebtes Ding. Manche haben ein Feuerzeug oder ein Pfefferspray. Das muss nicht daher rühren, weil alle Frauen eine schreckliche Erfahrung dahingehend gemacht haben. Das haben wir in unseren Zellen, dass wir einfach spüren und wissen, wir sind nicht so sicher. Ja, und da gab es ja auch einfach inzwischen durch die Hirnforschung diverse Untersuchungen und Studien, die uns das gezeigt haben. Also da, eine sehr plastische ist die mit den Mäusekindern. Da wurden in der ersten Generation Mäusen wurden Stromschläge verpasst, sehr gemein, in Kombination mit Erdbeerduft. Jetzt hat diese Generation natürlich gelernt, ist konditioniert worden, wenn es nach Erdbeeren duftet, dann kriege ich einen Stromschlag, dann passiert mir was, dann tut mir was weh. Ja? Und die Enkelkinder sozusagen von dieser Generation haben auf Erdbeerduft noch mit Panik reagiert, obwohl sie niemals einen Stromschlag in Kombination mit Erdbeerduft erhalten haben und auch sonst nicht ängstlich waren. Das zeigt uns einfach total schön, dass wir eher tragisch, führt es uns vor Augen, dass wir in uns etwas mittragen, was wir selbst so gar nicht erlebt haben. Und jetzt jahrhundertelange Geringschätzung von Frauen oder auch Unterdrückung von Frauen oder auch Gewalt an Frauen, die haben wir als Frauen kollektiv in unseren Zellen gespeichert. Ja, das schleppen wir einfach mit. Und wenn wir dann auch noch so drauf gepolt werden, dass wir ein falsches Money-Mindset entwickeln, weil wir es von klein auf eben falsch mitbekommen und dass wir das Gefühl haben, naja, also Geld und Erfolg ist jetzt nicht für Frauen, ja, so wie Messer, Schere, Licht ist für kleine Kinder nicht, Geld und Erfolg ist für Frauen nicht, das gehört in Männerhand, dann haben wir so viele Komponenten, die, wenn sie unglücklich ineinander fließen, einfach dazu führen, dass Frauen ein Problem mit ihrem Selbstwert haben, dass Frauen ein Problem mit Erfolg haben und auch mit Geld, weil das gar nicht ihre Themen sind.
Wenn wir die Frage jetzt knallhart formulieren für ein Coaching, wie können wir den Frauen beibringen, dass sie Erfolg, Geld und Selbstwert für sich stimmig zueinander finden?
Das habe ich genau in meinem 5-Schritte-Transformationsprogramm eben erarbeitet. Das hatte ich, bis es das Buch gab, jetzt Ende April, nur in meinem One-to-One-Mentoring geboten und habe wunderbare Ergebnisse erzielt, weil das, wie ich das mit den Frauen mache, kann man jetzt in 5 Sätzen gar nicht so zusammenfassen. Es geht einfach darum, dass sie ihren Wert begreifen lernen. Da braucht's Aha-Erlebnisse, da braucht's Erkenntnisse, da stelle ich pointierte Fragen, da bin ich wirklich lästig, damit sie in die Selbstreflexion gehen, ja. Dann ändere ich mit ihnen ganz bewusst ihre Sicht auf Geld. Da müssen wir uns anschauen, wo kommt denn die bisherige Sicht her? Sind die Überzeugungen überhaupt ihre eigenen oder einfach nur weitergegebene, die nie hinterfragt worden sind? Dann geht's mir darum, dass die Frauen ihre Möglichkeiten, die sie im Leben und im Business haben, erstmal erkennen. Da muss man auch über den Tellerrand schauen, da haben sie dann auch eben Aha-Erlebnisse und sind ganz platt, wenn das Brett vom Kopf dann endlich entfernt wird, ja, und dann geht es darum, ihren Marktwert zu ermitteln, ihren Businesswert zu ermitteln, wie man den auch berechnet, wie man den recherchiert, damit man da auch wirklich eine Zahl, eine Ziffer bekommt, mit der man dann von der ausgehend halt weiterarbeiten kann, und wie gewinne ich an Selbstsicherheit, die zuerst in meinem Inneren vorhanden sein muss, damit ich sie dann im Außen auch zeigen kann. Da gibt's dann natürlich auch Mittel und Wege und Methoden, dass ich beispielsweise an meiner Stimme arbeite. Ja, ein Instrument, ein Erfolgsinstrument, das ja hoffnungslos unterschätzt wird, habe ich auch ein Buch drüber geschrieben mit einer Sprechtrainerin gemeinsam, weil ich habe eine Gesangsausbildung hinter mir und habe mich immer schon mit Stimme beschäftigt, weil beide meine Cousins blind zur Welt gekommen sind und die haben nur die Stimme als Tool. Jetzt habe ich mit meinem älteren Cousin, der halt näher bei mir ist, als Kinder schon immer Radiosendungen aufgezeichnet und so. Also die Stimme war für mich ein essentielles Werkzeug. Habe dann auch eben beim Radio gearbeitet und stelle immer wieder fest, dass viele Frauen noch eine Stimmstrategie haben, die sie aus der Kindheit mitgenommen haben, die damals sinnvoll war, weil sie ihnen damals das gebracht hat, was sie sich gewünscht haben, aber die nicht mehr adäquat und nicht mehr passend ist im Erwachsenenleben. Und da haben wir Frauen halt auch prinzipiell einen Nachteil, weil unsere Stimmen insgesamt halt natürlich höher angesiedelt sind, weil wir andere Stimmbänder haben als Männer und wir aber wissen, dass eine tiefere Stimmlage als angenehmer wahrgenommen wird. Also, wenn ich jetzt als Frau in der Minimaus-Stimmlage mit dir jetzt diesen Podcast führen würde, dann würden vermutlich die Leute relativ zackig wegschalten. Ja? Und solche Frauen erlebe ich immer wieder. Ich kann mich erinnern, die jüngste Erfahrung hatte ich in einer Apotheke, wo ich mir gedacht habe, um Gottes Willen, wir hatten da so eine hohe Stimmlage, bis ich dann gemerkt habe, dass das sogar die Chefin war. Ja, die war total attraktiv, total sympathisch, sicher hochkompetent, aber man hat ja nicht zuhören können. Und solche Dinge sind dann natürlich auch da, dass ich mal ein Auftrittstraining machen kann, dass ich mit meiner Stimme arbeiten kann. Immer wenn ich mit meiner Stimme arbeite und an meiner Stimme und mich auf die Stimme setze, wie ich so gern sage, indem ich in der Indifferenzlage spreche, mache ich zeitgleich auch eine Persönlichkeitsentwicklung durch. Denn ich kann nicht an meiner Stimme arbeiten, ohne parallel an meiner Persönlichkeit zu arbeiten. Und da gibt es dann natürlich auch viele Tools, viele Methoden, viele, ich sage nicht gern Tipps und Tricks, weil mir Tipps und Tricks wirklich irgendwie zu oberflächlich gefasst sind. Tipps und Tricks darf ich geben, wenn ich wenig Zeit habe oder wenig Platz habe, jetzt beim Gastartikel oder so. Aber in meinem Mentoring, das es auch 2025 dann als Gruppencoaching-Programm geben wird und auch in meinem Buch, gehe ich wirklich in die Tiefe. Da geht es um eine Transformation, auf die man sich auch einlassen muss. Und dass das mit dem Buch auch funktioniert, freut mich natürlich irre, weil das weiß ich spätestens seit meiner ersten Testleserin, die im Jänner des Jahres schon meinen Entwurf, also mein Manuskript gelesen hat, bevor mein Buch ja erst im April dann rauskam auf den Markt. Und die hat in diesen Monaten, in diesem halben Jahr jetzt nicht mal, eine Entwicklung gemacht, da schnallst du ab, wirklich. Die war jahrelang unzufrieden in einem Angestelltenverhältnis, hat sich nicht getraut, das zu kündigen, weil da viele Ängste, viele Sorgen waren. Inzwischen hat sie diesen Job gekündigt, hat sie dann losgelassen, hat sich selbstständig gemacht, ist aufgeblüht, hat von alleine abgenommen, ist plötzlich viel, also weiblicher geworden, traut sich auch optisch weiblich zu zeigen und auszudrücken, ist, also die hatte eine Transformation durchgemacht, ja. Und das ist jemand, die im Vorfeld sich aber schon immer wieder mal mit Persönlichkeitsentwicklung auseinandergesetzt hat, also nicht mal ein unbeschriebenes Blatt war. Und jetzt kriege ich halt nach und nach von den Leserinnen das Feedback, dass es bei ihnen ähnlich ist. Ich hätte auch nicht gewagt, diesen provokanten, fast großkotzigen Untertitel zu verwenden, das einzige Buch, das Frauen über Nacht dazu bringt, mehr Geld zu verdienen, wenn ich nicht gewusst hätte, dass das möglich ist. Weil ich im One-to-One bereits Frauen hatte, die nach einem Ganztagscoaching mit mir wie ein neuer Mensch sich gefühlt haben und wirklich am nächsten Tag sich dann endlich getraut haben, um die Gehaltserhöhung zu fragen, weil sie die mit einem anderen Selbstwertgefühl vorgebracht haben, auch bekommen haben.
Genau, hier wollte ich mal reingrätschen, mal ein bisschen wieder des Teufels Advokaten spielen. Ich war ja selber mal Geschäftsbereichsleiter, habe auch viele Teamleiterinnen gehabt und spiegelt das komplett, dass ich da, also die Männer waren quasi sehr unverschämt direkt, wie ich es auch gewesen wäre und sind in der Gehaltsverhandlung sehr ambitioniert rangegangen. Und die Frauen hatten eher Angst, dass ich ihnen Geld wegnehme. Also völlig unberechtigt vom Gesamtkontext, aber von der Grundstimmung her. Das heißt, ich bin da komplett bei dir. Spannend. Und gleichzeitig habe ich jetzt, trotzdem sehe ich eine Gefahr. Wir powern jetzt die Frauen auf, wir steigern deren Selbstwert, die werden jetzt, kriegen jetzt die durchsetzungsstarke Stimme, die kriegen einen richtig guten Auftritt, die bereiten ihren Pitch hervorragend vor, gehen in die Gehaltsverhandlung und treffen dann ganz unabhängig, ob Männlein oder Weiblein, in das Gespräch und sagen, ja, ich bin tough, ich bin gut, die haben den perfekten Pitch, wollen auch mehr Geld und dann sagt das Gegenüber, ja, aber die Susi, die macht es für 200 Euro weniger, ich nehme sie. Ich sag's mal bewusst so. Ne? Also wir haben ja immer noch von der Individualebene auf das Kollektiv getragen, dann eine Herausforderung. Wie gehst du dann damit um, wenn das Thema aufkommt?
Ja, also ganz ehrlich, das kenne ich natürlich als Unternehmerin auch. Ja, also da haben wir ja auch das Problem, dass viele tatsächlich Price-Dumping betreiben. weil sie auch Angst haben, dass sie sonst nicht genug verkaufen. Das war was, also eine harte Schule, durch die ich auch gehen musste, denn ja, in meinen ersten Jahren habe ich mich praktisch ständig im Preis drücken lassen. Also im Prinzip hat fast jede gefragt, geht da noch was mit dem Preis, kann man noch was machen? Habe ich mir gedacht, ja, du kannst den dir rot anmalen. Aber gesagt habe ich meistens, naja, was haben sie sich denn vorgestellt oder wie sieht denn ihr Budget aus? Oder weil halt da auch diese Angst war, ja, aber wenn der jetzt nicht zahlt oder der jetzt nicht bucht oder die jetzt nicht bucht, dann kommt vielleicht jetzt gar nichts rein. Ja, also diese Angst kenne ich nur zu gut, gerade als Unternehmerin. Von der dürfen wir uns aber nicht leiten lassen, ja, weil sonst kommen wir zu gar nichts. Ich kann mich auch erinnern, dass ich mal einen Pitch hatte, wo ich am liebsten wäre es mir gewesen, wenn mein Gegenüber, also mein potenzieller Kunde, mir genannt hätte, wie viel er mir bereit ist zu zahlen. Aber er wollte halt wissen, wie viel es kostet. Und ich habe dann ihm mit mir gerungen und habe dann eine Pauschale für das damals, das war Copywriting, von 5.000 Euro genannt. Ja, ich kann mich noch erinnern, das war nämlich eine schräge Situation, also die mir total imponiert hat. Der hat dann seinen Laptop auf den Schoß genommen, der vorhin noch am Schreibtisch stand, hat mich nach meiner Kontonummer gefragt und hat mir die 5.000 Euro sofort überwiesen, obwohl ich noch gar keine Rechnung gestellt hatte. Ich habe dann zu seinem Assistenten, der links neben mir saß, gesagt, ja, wir haben noch gar keine Rechnung gestellt. Der hat gesagt, ja, das passt schon. Dann habe ich gesagt, Entschuldigung, aber die Mehrwertsteuer fehlt ja noch. Ich bin ja mehrwertsteuerpflichtig. Ach ja, das schiebe ich dann jetzt noch nach, ja. Und auf der Straße unten stand ich dann mit dem Assistenten noch kurz und wir haben uns unterhalten. Und er hat gesagt, toll, dass du das machst. Ich habe gesehen, dass er dir zu 100% vertraut. Aber eins kann ich dir sagen, du darfst da wirklich noch an deinem Marktwert und dann an deinem Selbstwert arbeiten, denn er hätte dir das Doppelte bezahlt. Und ich bin gestorben innerlich, ja. Ich dachte, fuck, 10.000 Euro hätte er mir bezahlt. Ja, also sich von dieser Angst leiten zu lassen, tut nicht gut. Und seit ich da auch das Selbstbewusstsein habe, nach außen zu sagen, ja, das kostet es bei mir, wenn es Ihnen zu teuer ist, bin ich überhaupt nicht böse, gehen Sie gern woanders hin. Ich kann ja gar nicht sagen, wie viele von denen dann trotzdem bei mir buchen, weil sie recherchiert haben, weil sie mit mir ein Vorgespräch hatten, weil sie merken, dass da wirklich was dahinter ist. Ich sehe ja auch bei meinem Gruppencoaching-Programm, ich bin jetzt gerade in der zweiten Runde eines Online-Gruppencoaching-Programms, das heißt vom Kopf ins Buch, damit dein Sachbuch keine Träumerei bleibt. Ende August machen wir erstmals in nur 4 Tagen statt 5 Wochen eine Live-Mastermind bei mir in Mondsee zu dem Thema. Und ich sehe all die Kunden, die dann bei uns landen, erzählen mir, wie abgeturnt sie davon sind, dass einerseits es Leute gibt, die draußen Price-Dumping betreiben, wo man sich dann denkt, ja, was kann denn das dann wert sein, wenn sie mir das nachschmeißen? Und andererseits so viele, die sagen, ja, schreib dein Buch in 3 Tagen und dann verdienst du 5-stellig damit, was halt wieder total überzogen ist und was sie halt auch dann überhaupt nicht halten können. Das heißt, ich glaube, oder ich sag's mit einem Beispiel. Wenn jetzt jemand beschließt, ein Auto zu kaufen, dann wird er sich sowieso nicht den Skoda nehmen, wenn er einen Audi wollte, ja, wenn er eine Premium-Marke wollte. Und da ihn hinterfragt dann auch niemand, warum der Skoda günstiger ist als der Audi, ja. Und da geht's dann einfach um technische Gimmicks, da geht's um Tests, um was auch immer. Da ist das in Ordnung. Oder sogar beim Friseur, den wir vorhin schon mal hatten, ja. Da gibt's ja Friseur-Weltmeister, da gibt's ja auch Ketten, von denen man weiß, dass die teurer sind. Ja, ich kann natürlich auch wohin gehen, wo man keinen Termin braucht und gleich drankommen. In den seltensten Fällen hat man unterm Strich tatsächlich gespart. Auch da rede ich aus Erfahrung, weil ich habe mir mal als ich mit dem Studium fertig war im Jahr 2000, war ich für 6 Wochen, glaube ich, auf einer Sommerakademie von einer Schauspielschule und hatte dann dort plötzlich das Bedürfnis, meine Haare, die damals bis zum Po gingen, kürzer schneiden zu lassen und flotter und ein bisschen erwachsener zu werden und bin zu seinem günstigen Friseur gegangen, weil ich halt nach dem Studium jetzt auch noch nicht das Budget hatte, habe ich ja gerade alles in diese Sommerakademie gesteckt gehabt und vorher noch in eine 6-wöchige Reise durch Mexiko. Jedenfalls bin ich dann rausgegangen und war total verschnitten. und musste dann erst recht noch in einen teureren Friseur investieren. Also ich glaube, dass vielfach einfach die Erfahrungswerte dahin gehen, dass das nicht immer was Gutes ist. Jetzt hast du aber natürlich eine Situation geschildert in einem Angestelltenverhältnis, wo dann jemand
Ich grätsch noch mal kurz rein, ja? Weil ich weiß schon, was du jetzt gleich sagst. Aber ich habe trotzdem noch ein anderes Beispiel, was auch stimmig für dein Beispiel sein kann.
Ja?
Ich erzähle dir nur eine Gelegenheit. Ich war in einer Coaching-Ausbildung mit als Ausbilder und dann waren die bei einem anderen Coaching vorher, in einem Business-Coaching, wo denen gesagt würde, was sie alles verdienen können da etc. Mhm. Und wo ich sage, ich nehme mir einfach eine Hausnummer, die gesagt hat, naja, 250 Euro die Stunde ist dann normal für ein Business-Coaching. Und wenn ich mir dann aber angeschaut habe, was sie bisher an beruflicher Erfahrung hat, und ich komme jetzt, sage ich mal, aus dem Business-Bereich, im Sinne auch als aus der Wirtschaft selbst, wo ich dann gesagt habe, okay, ich würde dich aber nie nehmen, weil du gar keine Erfahrung hast. Du könntest nie auf Augenhöhe operieren. Und ich habe manchmal... Ich unterstelle dir das jetzt nicht, überhaupt nicht. Ich will es nur als Beispiel reinbringen. Es werden Leute aufgepeitscht mit Erwartungshaltungen, die nicht stimmig sind zu dem, was sie an Erfahrung haben.
Absolut.
Dein Beispiel ist ja jetzt zum Beispiel, du hast ja eine extrem beeindruckende Vita. Da steht ja viel dahinter, da ist ein Preis auch gerechtfertigt. Aber wie gehst du damit um, wenn die sagen, ich habe dein Buch gelesen, ich will meinen Selbstwert steigern und jetzt will ich auch 250 Euro die Stunde, obwohl das weit über vielleicht einem bestimmten Marktwert ist?
Eine total wichtige und nachvollziehbare Frage. Ich sage ja nie, ich postuliere ja nie, dass man mit heißer Luft viel Geld verdienen kann. Ja? Also ich sage ja auch immer, du musst dein Versprechen an den Kunden oder auch an den Arbeitnehmer halten können. Ja? Weil sonst irgendwann bricht das Kartenhaus dann sowieso zusammen. Und ich habe ja auch etliche Leute, also ich bilde ja auch nebenbei als Trainerin jetzt schon im 10. Jahr, glaube ich, die nächste Generation an Lektorinnen und Lektoren und Korrektoren und Korrektorinnen aus, fische mir dann die Lust darauf haben, die Besten davon ins Einzeltraining. Und wenn die dann wirklich so gut sind, dass ich mich auf sie verlassen kann, können sie Teil meines Textsicherteams werden, der Textagentur. Und ich höre dann immer wieder von denen, die im Einzeltraining bei mir sind, um Gottes Willen, Pamela, hast du schon gesehen, die XY aus dem Lehrgang hat sich jetzt selbstständig gemacht und als Lektorin und Korrektorin und auf der ersten Seite ihrer Website, also auf Deutsch oder auf Englisch, auf der Homepage, tummeln sich schon die Fehler. Mein Gott, wie peinlich ist das denn? Gell? Und da denke ich mir dann auch immer, puh, also wenn man in der Selbst- und Fremdeinschätzung so auseinanderklafft, ja, dass man glaubt, man ist besser, als man ist, das kennen wir ja spätestens von diversen Fernsehsendungen, wo es darum geht, Stars auf der Bühne mit Gesang zu werden, wo man sich ja denkt, um Gottes Willen, bei den Takeouts, hast du keine Freunde, die dir jemals gefeedbackt hätten, dass du keinen Ton triffst, geschweige denn ihn halten kannst? Und darüber amüsieren sich dann die voyeuristisch gehaltenen Menschen. Aber das gilt natürlich auch für viele Bereiche im Business. Und wenn jetzt jemand beispielsweise sich selbst vorhat, auf Leute loszulassen, indem er Coaching oder gar Lebens- und Sozialberatung oder gar Psychotherapie anbietet und da fehlt's hinten und vorne an den Erfahrungswerten, an der richtigen Haltung und Einstellung, auch an der Persönlichkeit, ja, das tragen zu können und jemanden auffangen zu können, auch wenn es kritisch wird, geschweige denn an der Ausbildung, dann würde ich immer dazu sagen, du solltest aber zuerst mal schauen, was dir wirklich liegt, worin bist du wirklich gut. Ja, und ich kann jetzt nicht Lektorat und vor allem Korrektorat anbieten, wenn ich selbst nicht sattelfest in der Rechtschreibung bin. Ich weiß auch wirklich, wovon ich rede, denn ich habe in meinem Team eine einzige Korrektorin, eine einzige, auf die ich mich verlassen kann, weil alle anderen im Test durchfallen, weil niemand sattelfest genug ist. Und das geht aber bei mir nicht, wenn ich mit meiner Reputation mit Text sicher nach außen gehe, dann muss das natürlich passen. Ja? Und ich sage dann auch immer, die Guten kommen zu mir ins Einzeltraining und die kriegen dann Feedback und denen sage ich dann, nicht unsensibel, aber einfach ganz ehrlich, du Korrektorat geht sich bei dir nicht aus. Lektorat, ja, sehe ich, aber Korrektorat, da müssen wir noch dran arbeiten. Weil ich sage zwar nicht, dass der Perfektionismus in unserem Leben immer das Beste für uns ist und uns seelisch gut tut, aber in manchen Bereichen ist es schon wichtig, ihn anzustreben. Und wenn ich jetzt anbiete, einen Text möglichst fehlerfrei zu korrigieren und dann kann ich das nicht, weil ich nicht gut genug bin, ist das genauso nicht passend wie, also ich möchte jetzt nicht am OP-Tisch liegen und von einem Chirurgen operiert werden, der mal mit Ach und Krach mit genügend durchs Studium gekommen ist und zittrige Hände hat. Ja. Also man muss schon wissen, was einem liegt. Ich widerspreche da auch sicher vielen Coaches und Motivatoren und auch Motivatorinnen, wenn ich sage, nein, du kannst nicht alles werden, was du willst. Du musst schon schauen, was im Bereich des Möglichen ist. Und da, wo du Potenzial und Talent hast, kannst du dich entwickeln. Und wenn der Pinguin jetzt beschlossen hat, er will unbedingt einer der besten Flieger werden, dann wird er scheitern, weil seine Aerodynamik nicht zulassen wird, dass er fliegt. Wenn er aber kapiert, dass er talentiert ist im Tauchen, dann wird er der beste Taucher werden, wenn er das trainiert. Ja? Aber es kann nicht jeder alles werden. Ich kann mit meinen 1,62, na, jetzt hätte ich bei Heidi Klum vielleicht Chancen, aber hätte ich kein Model werden können, ja, oder keine Basketballerin oder mit meiner Statur keine Leichtathletin, weil da einfach die Voraussetzungen nicht gegeben sind. Also, dass jeder alles werden kann, halte ich für Bullshit. Und das finde ich auch fast verantwortungslos, wenn man das den Leuten mit auf den Weg gibt. Und darum finde ich das auch bedenklich und schwierig, wenn man seinen Kindern, wie es ja jetzt ist, ja ein bisschen gekippt. Also die Kinder der älteren Generation haben ja ein Selbstwertproblem und die der Neueren, die hören ja jahrelang, du bist der Beste, du bist der Schönste, du bist der Tollste. Dann kommen da in die Schule oder kommt sie in die Schule und dann stellen sie fest, dass da lauter Beste und Schönste und Tollste aufeinandertreffen und sich das schon mal nicht ausgeht, weil das Superlativ ja ausschließt, dass es mehrere davon gibt. Und dann wird es ja herausfordernd. Also du rennst bei mir wirklich, wirklich offene Türen ein. Das kann es nicht sein, dass ich nichts zu bieten habe. Wenn ich etwas Bestimmtes machen möchte, dann brauche ich schon eine fundierte Ausbildung, wobei Ausbildung noch längst nicht alles ist. Irgendjemand hat ja diese Ausbildung auch einmal entworfen und konzipiert. Davor gab es ja keine. Ja? Also muss man schon einfach auch was mitbringen und halt dann die Erfahrungswerte. Was ich nur sage, ist, ich beobachte, dass Frauen oftmals mehr Ausbildungen und Fortbildungen vorzuweisen haben als Männer und immer noch glauben, sie bräuchten noch eine und noch eine und noch eine, weil sie noch nicht gut darin sind. Und ich bin selbst auch wieder in meiner Vergangenheit das beste Beispiel dafür gewesen. Ich habe während meiner journalistischen Zeit nebenbei Events moderiert. Ich hatte ein bisschen Radiomoderationserfahrung, aber keine Fernsehmoderationserfahrung und ich hatte keine Ausbildung gemacht. Ich bin aber gern gebucht worden, weil mich die Leute mochten, jetzt blöd gesagt. Ja, also das Feedback war immer grandios. Ich habe alles aus dem Bauch heraus gemacht und mir hat diese Ausbildung gefehlt. Aber ich war halt talentiert und habe halt irgendwie gespürt, was die Leute wollen. Ich habe mich aber, weil ich diese Ausbildung nicht hatte, nicht getraut, Geld dafür zu verlangen. Ich habe kein Honorar genommen. Ich habe das ewig für nichts gemacht. Ja? Und erst als ich dann später die Ausbildung gemacht habe, weil ich mir gedacht habe, ich brauche diesen Wisch. Gerade in Österreich sind Zertifikate und Zeugnisse noch sehr wichtig und auch Titel, habe ich die Ausbildung gemacht zur zertifizierten, diplomierten Moderatorin. Ich hatte eine ganz großartige Ausbildnerin, die mir nicht versucht hat abzugewöhnen, was an mir besonders und anders war, weil ich mache sicher nicht alles nach Schema F, aber genau das war ja halt auch mein USP. Die hat das erkannt und hat mir dann auch relativ schnell gesagt, sie sieht mich eigentlich nicht als Moderatorin auf den Bühnen, sie sieht mich als Speakerin, weil ich habe ja selbst zu viel zu sagen und das war dann auch der Grundstein in Richtung Speakertum, Speakerinnentum. Aber ich habe danach halt gewagt, Geld dafür zu verlangen und das hätte ich aber vorher auch schon tun können. Das meine ich, dass ich in meiner Karriere da in der Laufbahn nie einen Mann kennengelernt habe, der irgendein Event, irgendeine Veranstaltung gratis moderiert hätte, ob er jetzt eine Ausbildung hatte oder nicht. Also mir geht's in diesem direkten Vergleich, sieht man, dass Frauen manchmal nie beginnen, weil sie immer noch was tun. Ich muss erst, letztens hat eine Kundin zu mir gesagt, na, bevor ich jetzt einen Instagram-Account erstelle, muss ich aber mal 30 Kilo abspecken. Na bravo. Wie lange wird das vielleicht dauern, bis sie dann in die Gänge kommt, weil sie sich nicht sichtbar werden traut, weil sie Angst hat, berechtigterweise ja auch, davor dann abgelehnt zu werden. Wir wollen ja alle einfach nur angenommen werden, so wie wir sind. Und gemocht werden. Wir sind Herdentiere und wenn wir aus der Sippe ausgestoßen werden, dann frisst uns hinten der Säbelzahntiger, weil dann bleiben wir hinten nach. Das ist im Reptilienhirn einfach auch epigenetisch abgespeichert. Ja, das wären wir auch nicht so leicht los. Aber darum geht's mir eben, dass wenn eine Frau schon ihre, und die, das ist auch meine Zielgruppe, und das kommt auch raus, wenn man das Buch liest, wenn eine Frau ambitioniert ist, engagiert ist, gut ausgebildet ist, meistens sogar top ausgebildet ist, dann ist es irgendwann genug und sie darf ins Verdienen kommen. Und es geht nicht darum, dass sie jetzt noch was drauflegen muss und noch was. Und da können wir wirklich viel von den Männern lernen, die einfach mal tun. Ja,
ich glaube, das ist ein super Schlusswort für den inhaltlichen Hauptteil. Und wir sind auch schon gut fortgeschritten mit einer Stunde vier schon.
Wow.
Wenn wir jetzt noch ein bisschen das inhaltlich zusammenfassen würden. Wir haben nicht alle Bereiche touchiert in deinem aus deinem Buch. Ein paar Fragen sind noch offen geblieben. Aber so, und die Hauptfrage unserer Folge heißt ja, wie viel bin ich wert oder wie steigere ich meinen Wert? Was würdest du da so trotzdem, weil wir sind ja jetzt kein Buch, sondern wir sind ein Podcast, Tipps und Tricks geben?
Okay, ich verstehe. Den Wink mit dem Zaunfall habe ich jetzt verstanden. Dann würde ich einfach jetzt die eine oder andere Übung aus meinem Buch nennen, damit man eine Vorstellung hat, wie sowas aussehen kann. Also beispielsweise habe ich eine Übung genannt, die Freundinnen- oder die Freundschafts- oder Fanbrille. Und da geht es darum, sich mal eine Liste an Frauen zu machen, die man für irgendetwas bewundert, wertschätzt oder gar mag oder liebt. Ja? Und in der zweiten Runde schreibt man sich dann daneben auf, wofür man diese Frauen bewundert, wertschätzt, mag oder liebt. Und dann geht man mal durch und schaut sich an, wie viele dieser Attribute haben denn wirklich eindeutig und als erstes mit dem Aussehen zu tun. Weil wir ja wirklich so diese Formel in uns tragen, also mehrheitlich jedenfalls, wertvoll bin ich dann, wenn ich schön bin. Und als schön gelte ich dann, wenn ich dem gängigen Schönheitsideal entspreche und vor allem halt schlank bin und jung bin und faltenfrei etc. Und dann lässt man diese wohlwollende Brille, wo man durch diese Brille eine andere Frau wirklich in Bezug auf die richtigen Werte beäugt und beurteilt, lässt man auf, während man sich selbst dann beurteilt und ansieht. Ja, das ist eine stark transformative Übung, eine derer, die ich unbedingt anraten würde, vor dem Schlafengehen zu machen. Das ist nämlich übrigens die zweite Ebene des Versprechens, über Nacht mehr Geld zu verdienen, weil die dann über Nacht so richtig gut ins Unbewusste dringen und wirken kann. Wenn dann der innere Tyrann, über den ich übrigens auch ein eigenes Buch geschrieben habe mit einem Beziehungscoach gemeinsam, die Klappe hält, weil wir eben schlafen und dann mal nicht der die ganze Zeit sagt, ja, aber du bist sicher trotzdem nicht gut genug und du wirst das sicher nicht schaffen und da gibt's ja einfach viele, die das besser können, der hält dann mal die Klappe, der hat dann mal Pause und dann kann diese neue Erfahrung, die man gemacht hat, so richtig schön sickern. Und da habe ich dann wirklich schon von etlichen Frauen gehört, dass sie mit einem anderen Gefühl einfach aufgewacht sind. Ja, also das wäre jetzt eine dieser vielen Übungen, die es da gibt. Man kann tatsächlich vor Gehaltsverhandlungen einfach vieles machen, ja, indem man sich gut darauf vorbereitet mit Argumenten. Und da sehe ich immer wieder das Problem, dass die meisten eben so bei sich sind, wie du das auch zuerst erzählt hattest, dass die quasi Angst hatten, dass du ihnen Geld kürzen willst und ihnen was wegnehmen willst. Und mit dieser Haltung, mit dieser Angst gehen sie rein in dieses Gespräch. Und das kommt ja dann aus jeder Pore quasi und vermittelt sich ja auch zwischen den Zeilen und ist ja energetisch auch im Raum. Die sollten
vor allem,
also auch,
vor allem, wenn man einen geschulten Verhandlungspartner auch noch gegenüber hat, der quasi die Angst auch wittert. Ne? Also
natürlich, genau.
Der auch gezielt sucht als Ökonom oder als BWLer, wie kann nicht den Preis drücken und den Gewinn maximieren.
Ja, genau, natürlich. Da rate ich Ihnen immer, seid nicht nur bei euch, seid beim Gegenüber. Was hat denn das Gegenüber davon, wenn es euch eine Gehaltserhöhung gibt? Was ist denn sein Mehrwert? Ja, also einfach auf nichts rauf mehr Geld zu kriegen, funktioniert ja auch nicht. Also was biete ich denn jemandem mehr, damit er auch Lust hat? Ich muss ihn ja dazu bringen, dass ich will ihn ja nicht überreden oder zwingen, ich will ihn ja überzeugen im besten Fall. Und ich möchte ja, dass das eine Win-Win-Situation ist, aus der wir gehen und das Gefühl haben, dass wir beide gewonnen haben. Man kann dann einfach Argumente sich vorbereiten, wirklich schriftlich, damit man sie manifestiert auch, wenn dagegen Argumente kämen, ja, damit man vorbereitet ist. Man kann das dann in einem Rollenspiel üben, damit sich das nicht so fremd anhört, was ich dort dann drinnen sage. Aber mir ist sehr wichtig, also es gibt ja auch Trainer, Coaches oder auch Bücher zum Thema, wo das alles immer sehr an der Oberfläche bleibt. Ja, also wo es halt dann jetzt übertrieben heißt, stell dich so hin in dieser Position, hab diese Körperspannung und diese Art von Mimik. Wenn das gespielt wirkt, wenn das nicht echt ist, wenn es inszeniert wirkt, dann wittert das das Gegenüber ebenso, wie du gerade gesagt hast. Ja, das muss schon aus dem Inneren kommen. Und darum ist mein Programm ja auch ein 5-Schritte-Programm, das aufeinander aufbaut. Und da geht es einfach um Selbstsicherheit und auch um das Selbstbild. Ja, und da gibt es ganz viele Dinge, die ich im Alltag auch machen kann, ja. Natürlich ist es gut, sich eine aufrechte Körperhaltung anzugewöhnen, weil das einfach mit der Körper-Geist-Wechselwirkung auch was mit uns macht und auch unmittelbaren Einfluss auf unsere Stimme hat. Und über die Stimme haben wir vorhin eh schon kurz gesprochen. Aber das muss mit dem zusammenpassen, was in mir drinnen ist. Also es muss das widerspiegeln, ja. Und es ist natürlich auch so, dass viele Frauen Angst haben vor direktem Augenkontakt mit anderen. Und das ist was man üben kann in jeder erdenklichen Alltagssituation, wo es um nichts geht, also wo einem nichts passieren kann. Oder ich habe auch eine Übung, bricht das Schweigen als erste. Ja, ich liebe es, in einen Fahrstuhl zu gehen, der voll ist, wo alle so irgendwie dann ihr Kinn nach hinten gepresst haben und keiner will eben dem anderen zu nahe kommen. Und dann trällere ich irgendwas in den Raum und dann schauen alle zuerst mal so irritiert und dann hat aber jeder ein Lächeln und dann kommt man kurz ins Gespräch und also einfach auch da weniger Berührungsängste haben. Ich kenne ganz viele Frauen, die schon nervös werden, wenn sie bei einem Seminar oder in einem Training in diesem geschützten Rahmen sich selbst vorstellen müssen. Die erzählen mir, dass sie schon vor, also da sind 3 Damen vor ihr gerade dran und dann spürt sie ihr Herz schon bis zum Hals pochen, weil sie weiß, dann noch 2 und dann bin ich dran. Man, das kann ja nicht sein. Was soll denn passieren? Ja, da mache ich mit ihnen dann einfach auch Übungen, wo man wirklich sich das Worst-Case-Szenario anschaut, um zu erlernen, dass man nicht tot umfällt, wenn man mal Quatsch sagt oder wenn man mal ein Blackout hat. Ja? Ich hatte sogar kürzlich, vor ein paar Monaten, ein Blackout auf der Bühne bei meiner Keynote. Eine Keynote musst du ja ohne Hilfsmittel, also ohne Moderationskarten halten, ohne Stichworte. Wir müssen ja diese 25 bis 45 Minuten in meinem Kopf wie ein Monolog beim Theater oder halt wie ein Kabarett, das hat ja auch viel mit Unterhaltungswert zu tun, also inszeniert in meinem Kopf sein und da rauskommen. Und ich hatte einen Blackout. Ich bin nicht gestorben, ich habe es thematisiert, ich habe gesagt, so, und jetzt habe ich genau diesen Fall, den ich bislang noch nie hatte, aber der Grund dafür ist, warum so viele Frauen sich lieber erst gar nicht auf die Bühne wagen. Ich weiß jetzt gerade meine Überleitung nicht mehr. Ja, das hat überhaupt nichts mit mir gemacht. Niemand hat mit Tomaten oder faulen Eiern nach mir geworfen. Danach habe ich großartiges Feedback von den Frauen und Mädchen bekommen zu meinem Thema. Nur eine einzige hat überhaupt mein Blackout erwähnt und die hat das positiv erwähnt und hat gesagt, das war so sympathisch, wie sie damit umgegangen sind. Also die Menschen wollen uns ja nicht alle immer was Böses. Und solche Dinge darf man lernen. Oder auch eben, wem anderen was Nettes zu sagen. Ja, sich mal zur Aufgabe zu machen, heute möchte ich jeder Person, ob fremd oder nicht fremd, ein Lächeln schenken. Und das kriege ich dann eigentlich zurück. Und das macht dann wieder was mit meinem Selbstwert und mit meiner Haltung zur Welt. Und ja, und sich auch mal bemerkbar und laut, also bemerkbar zu machen, indem man laut ist. Bin ja auch schon oft in einem Kaffeehaus, in einem Restaurant gesessen mit anderen Frauen. Man möchte zahlen und dann sagt eine davon, zahlen bitte. Und wundert sich, dass der Kellner das hinter der Bar nicht hört. Ja. Und dann lasse ich einen Plärrer los irgendwann und sage, zahlen bitte, damit man es halt ganz hinten auch noch hört. Dann schauen mal alle. Aber jeder merkt ja an meiner Mimik, wenn er mich dann angeschaut hat, dass ich nichts Blödes gesagt oder gemeint habe. Und dann kommt er her, weil er es wahrgenommen hat. Also viele Frauen haben da auch Hemmungen, mal laut zu sein einfach. Ja, so Kleinigkeiten.
So, liebe Zuhörerin, ich glaube, ihr seid auch gerade wieder nochmal richtig wach geworden, nachdem es sehr laut und deutlich war. Und das ist auch eine hervorragende Überleitung zu meiner nächsten Frage. Wir würden nämlich in den persönlichen Teil wechseln. Okay. Und Klarheit in der Kommunikation ist mir ja immer ganz wichtig. Und du hast gerade ein klares Signal gesendet. Das heißt, vielen Dank nochmal für diesen Überblick zu deinem Buch, Wie viel bin ich wert? Ich glaube, die Zuhörerinnen konnten schon ganz viele Impulse mitnehmen, haben auch eine sehr gute Idee davon bekommen, worum es in deinem Buch geht. Und vielleicht auch zu deinem thematischen Bezug. Mhm. Was braucht Führung deiner Meinung nach heute wirklich?
Herz, Hirn und Haltung, würde ich sagen. eigentlich das Gleiche, dass man auf der Bühne braucht, damit man Leute erreicht, damit man Leute überzeugt. In meiner, als ich in einer Führungsrolle war, war mir damals wichtig, also im Angestelltenverhältnis noch, jeden da also so nehmen zu können, wie er ist. Denn ich kann nicht sagen, ein Führungsstil passt für jeden Mitarbeiter, für jede Mitarbeiterin. Manche wünschen sich sehr viel Betreuung und Nachfragen, andere fühlen sich dann kontrolliert und haben das Gefühl, dass man ihnen nicht vertraut. Das ist nur ein Beispiel jetzt von zig Möglichkeiten. Also ich glaube, mit Empathie und dem Herz, Hirn und der richtigen Einstellung, der richtigen Haltung, dem Gegenüber zu begegnen, ist das um und auf in der Führung.
Super, danke schön. Über welche berufliche Leistung bist du besonders stolz oder glücklich erreicht zu haben?
Ja, zusammengefasst in Wahrheit meine Selbstständigkeit, mein Unternehmerinnen-Dasein allgemein. Also, dass ich es geschafft habe, da mich am Markt zu etablieren, durchzusetzen, auch schwierige Zeiten. Also auch mich hat die Corona-Pandemie wirklich bitter getroffen, weil ja von heute auf morgen alle Keynotes, alle Vorträge, Auftritte und auch die Trainings, die Inhouse-Trainings weggefallen sind. Das ganze Jahr war schon durchgeplant gewesen, von der Schweiz über Deutschland bis Mallorca hätte ich zweimal jeweils 6-Tages-Lehrgang gehabt, ist alles weggebrochen, weil nicht alle auch sofort so flexibel reagieren konnten, so situationselastisch, dass man es dann auf online ummünzt. Da hätte ich aufgeben können, da hätte ich mir wieder einen Angestelltenjob suchen können, habe ich nicht. Also, dass ich heute da stehe, wo ich stehe und davon leben kann, was ich mache und mich da einfach auch ständig selbst neu erfinden kann und dadurch mit meiner Persönlichkeitsentwicklung und mit meiner Potenzialentfaltung nie fertig bin, das liebe ich, dafür bin ich dankbar und ein Stück weit auch stolz drauf.
Ja, da fühle ich komplett mit dir. Ich war gerade am Wochenende bei Professor Dr. Friedemann Schulz von Thun, wird dir wahrscheinlich sehr gut bekannt sein, in der Ausbildung Coaching und Training zu existenziellen Themen. Und da ging es auch toll. So, worauf bist du stolz, was du aktiv gestaltet hast und was hat dich glücklich gemacht, was hat dich positiv beeinflusst. Und da war ich tatsächlich bei dem gleichen Thema, Corona als Selbstständiger überlebt zu haben in dem Bereich. War eine Challenge, von daher, I feel you. Ja. Welche Fähigkeit bzw. Fertigkeit möchtest du gerne haben, die du noch nicht hast?
Ja, da fielen mir schon einige Dinge ein. Ich würde beispielsweise gerne tanzen können, so richtig gut tanzen, ohne es mühsam lernen zu müssen. Und ich bin aber da ein bisschen so wie der Pinguin, den ich vorher erwähnt habe. Also ich habe zwei linke Füße und bin maßlos untalentiert. Aber das würde ich gerne können. Das wäre schön im nächsten Leben dann.
Kam auch noch nicht die Antwort, spannend. Welche drei Bücher haben dich am meisten beeindruckt und beeinflusst?
Ui, um jetzt drei ad hoc einfallen, schauen wir mal, aber auf alle Fälle zwei. Also früher als Jugendliche George Orwells Animal Farm damals, das fand ich sehr eindringlich und eindrücklich, ja, dystopisch natürlich, aber auch augenöffnend. Später Margaret Atwoods Der Report der Markt. Ist inzwischen ja auch verfilmt worden einmal und dann jetzt als Serie, warte ich jetzt auf die letzte Staffel, ein ganz wichtiges Thema einfach von außen zu sehen, wie eben im Patriarchat es so richtig daneben gehen kann, wenn die Frauen nur mehr in eine bestimmte Rolle gedrängt und da benutzt und ausgenutzt werden. Ein drittes Buch, das mich sehr bewegt hat, belletristisch fällt mir jetzt ein, Die Frau des Zeitreisenden habe ich vor etlichen Jahren gelesen und damals Rotz und Wasser geheult, was nicht so einfach bei mir ist. Fand ich dann in der Verfilmung, wie so oft, nicht ganz so gelungen, wobei ich auch sagen muss, es ist einfach ein Film, ein anderes Medium als ein Buch. Also man sollte das auch nicht miteinander vergleichen.
Dankeschön. Welche Glaubenssätze haben dich in deinem Leben behindert und welche haben dich zum Erfolg geführt?
Gute Frage, da muss ich jetzt tatsächlich auch nachdenken, welche Glaubenssätze haben mich behindert. Naja, schon sehr lange da ein klassisch weiblicher Glaubenssatz, ich bin doch nicht schön genug für dies und das. Also ich bin doch nicht schön genug, um auf einer Bühne zu stehen und vor so vielen Menschen zu reden. Ich bin doch nicht schlank genug, um dies und das. Also das hat mich tatsächlich länger behindert. Das war auch ein Weg, zu akzeptieren, wie ich mit meinen gegebenen genetischen Voraussetzungen aussehen kann und wie halt nicht. Das hat mich behindert. Was hat mich zum Erfolg geführt? Ja, eine gewisse Unerschrockenheit und eine große Portion Mut. Wie könnte man das jetzt in einem Glaubenssatz? Pippi Langstrumpf hat doch gesagt, das habe ich noch nie gemacht. Ich bin sicher, darum bin ich sicher, dass ich das gut können werde oder so. Also das wird vielleicht passen, dass ich ein gutes Selbstbewusstsein im eigentlichen Sinne des Wortes habe, indem ich mir meiner Stärken und Schwächen bewusst bin und da, wo die Stärken liegen, da habe ich wenig Scheu, das zu machen oder auszuprobieren.
Einfach machen wäre so meine Übersetzung davon, die für mir der Glaubenssatz wäre. Was waren die drei einflussreichsten Erkenntnisse, die deine berufliche Entwicklung bestimmten?
Dass ich nicht everybody's darling sein muss und auch nicht sein kann. Dass ich durchaus polarisieren darf. Das ist vielleicht eine artverwandte Erkenntnis zum ersten. Und dass ich, daran arbeite ich noch, da bin ich noch nicht ganz durch, aber in den vergangenen 3 Jahren habe ich da viel dazugelernt, dass ich nicht alles selbst machen muss. Also ich habe gelernt, Dinge zu delegieren, abzugeben. Da ist es halt essentiell, dass man die richtigen Leute im Team hat, die zu einem passen und die das wiedergeben können. Aber das hätte ich ruhig schon ein bisschen früher machen können.
Jetzt bin ich neugierig, Frage off the road. Wie erkennst du die MitarbeiterInnen, die zu dir passen?
Ja, über die Zeit natürlich erst. Also das braucht schon ein bisschen Zusammenarbeit, aber wenn jemand quasi so, ich sag's jetzt blöd, beratungsresistent ist, also wenn ich ihm etwas 5-mal erkläre, wie ich es gerne hätte und dass es so nicht passt und er macht mir dann aber zum 6. Mal das Gleiche so, wie es nicht passt, das hatte ich mal, das funktioniert dann nicht. Das habe ich dann nach einem halben Jahr, glaube ich, wieder gelassen. Also ich möchte schon, dass die Person mit mir mitwächst und lernt, mich zu verstehen und immer mehr mich da halt auch so vertreten kann, wie es funktioniert. Also ich möchte einen Text für Social Media nur mehr Korrektur lesen müssen, weil ich nicht voraussetzen kann, dass andere eben in der Typografie Satzzeichensetzungen in der Rechtschreibung so sattelfest sind. Aber ich möchte nicht an der Formulierung wieder feilen müssen, weil da kann ich ihn gleich selbst schreiben und dann geht's schneller. Das wäre so ein Beispiel.
Wenn du mit einer historischen oder lebendigen Persönlichkeit einen gemeinsamen Abend verbringen könntest, mit wem würdest du es gerne tun und warum?
Ja, da gäbe es schon einige. Also ich hätte sehr gerne Thomas Bernhard kennengelernt.
Kabarettist, also, oder?
Ist ein großer österreichischer Schriftsteller gewesen. Der neueren deutschen Literatur. Über den habe ich meine Diplomarbeit auch damals, nein, nicht meine Diplomarbeit, Blödsinn, meine Fachbereichsarbeit zur Matura, zum Abitur habe ich damals über den geschrieben. Den hätte ich gerne kennengelernt. Ich würde wahnsinnig gern Phil Collins kennenlernen, weil der einzige Singer-Songwriter-Musiker ist, dessen Musik mich begleitet, seit ich 11 Jahre alt war. Alle anderen haben abgewechselt in Phasen meines Lebens, den höre ich immer noch total gern. So gerade gestern mit offenem Dach gefahren bei schönem Wetter, habe ich glaube 6-mal hintereinander Home by the Sea von Genesis mit ihm halt damals gehört. Aber kommen wir zu den Frauen, nachdem ich ja ein Frauenthema habe. Ich fände Michelle Obama eine spannende Gesprächspartnerin, ganz bestimmt. Ich hätte Romy Schneider gerne kennengelernt. Ja, da gibt's etliche. Also jede, die ich jetzt vergesse, hat's nicht verdient, vergessen zu werden. Da gibt's schon einige spannende Persönlichkeiten, männlich wie weiblich.
Wenn du dein jugendliches Ich treffen würdest, was würdest du ihr raten?
Scheiß da nix und feit da nix. Würde man auf Österreichisch sagen. Also, schöner ausgedrückt und formuliert, pfeift dir nicht zu viel, mach einfach. Wenn es nicht gelingt, aufstehen, Schulter abklopfen, Krone richten, weiter geht's.
Mega. Was möchtest du am Ende deines Lebens von dir sagen können, erreicht zu haben?
Dass ich die Welt im besten Fall ein bisschen besser hinterlasse, als ich sie vorgefunden habe und dass ich das auch weitgehend darüber gemacht habe, dass ich viele, viele Leben positiv beeinflussen konnte, viele Menschen inspirieren konnte.
Und wir kommen zur Abschlussfrage. Hast du ein Lebensmotto, Credo oder Mantra? Und wenn ja, wie lautet es?
Ja, das ändert sich phasenweise. Es ist nicht immer das Gleiche. Jetzt gerade habe ich eines, das heißt, ich tue weniger und erreiche mehr. weil ich einfach immer noch für mein Verhältnis, wie ich mir das vorgestellt hatte, zu viel arbeite. Und selbst wenn man seine Arbeit liebt, und das ist bei mir ja tatsächlich zu 100% vorhanden, ist Freizeiten, um es mal zu verbalisieren, auch was Schönes und auch wichtig. Und wenn ich meinen Kunden und Kundinnen immer sage, sie müssen genug Pausen machen und auch genug Auszeiten einplanen, dann müsste ich mich aktuell wirklich an der Nase nehmen. Ich fliege jetzt am Donnerstag für 5 Tage nach Nizza. Das ist mein erster Urlaub nach einem Jahr. Also so geht's ja eigentlich nicht.
Ja, liebe Pamela, vielen, vielen lieben Dank für dieses fundierte, leichte und unterhaltsame Gespräch über Selbstwert, über, ja, wie kriegen wir Frauen in einen stärkeren Selbstwert, wie kommt man dazu, mehr Geld zu verdienen. Vielen, vielen lieben Dank, dass du Gast im Paperwings-Podcast warst.
Ich sag auch danke, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke, dass du meine Monologe kaum unterbrochen, sondern tapfer ausgestanden hast. Und danke fürs Interesse einfach an meiner Arbeit, an meinem Tun und auch an meinem neuesten Buch.
Danke, tschüss.
So, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, Ihnen hat dieser Podcast gefallen. Wenn er Ihnen gefallen hat, hinterlassen Sie gerne ein Abo, eine positive Bewertung und empfehlen Sie diesen Podcast weiter. Bleiben Sie gesund, mit besten Grüßen, Ihr Danny Herzog-Braune.